Und was machst du, wenn Jan und Olli sich ausgequatscht haben? Bei BookBeat gibt's immer was auf die Ohren. BookBeat gibt dir unbegrenzten Zugang zu 75.000 Hörbüchern aus allen Genres. On- oder offline, direkt auf deinem Smartphone. Hol dir jetzt mit dem Code bookbeat.de/flauschig einen Gratismonat BookBeat Premium. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Fest und Flauschig. Präsentiert von BookBeat, deiner Hörbuch-Flatrate.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und Flauschig geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Es ist so viel geschehen, es ist so viel passiert. Du hast so viele unbenutzte Apps deinstalliert. Du hast so schwer malocht, du hast so hart gerackert. Du hast gelocht, du hast geheftet und du hast getackert. Fahr mal runter endlich und schalt die Sorgen aus. Hier kommt die Wellness-Show durch die Boxen in dein Haus. Ja, jetzt ist Füße hoch, mach fest und flauschig an. Jetzt heißt es Zeit für mich und Zeit für dich, Olli und Jan.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Herzlich willkommen, es ist Mittwoch, es ist schon wieder die Hälfte der Woche geschafft, Jan. Auf dem Weg Richtung Ende geht man jeden Tag ein Stückchen näher und wir begrüßen euch auf diesem Weg, denn wir gehen ihn mit euch. Hier ist Fest und Flauschig, die kleine Mittwochsedition. Ich grüße in seinem gekachelten Raum, in seinem stillen Raum, in seinem Meditationsraum, in seinem Rückzugsort Jan Böhmermann, der sich jetzt wahrscheinlich schon so intensiv auf seine erste Sendung vorbereitet, dass wir es kaum uns vorstellen.
Ich bin super intensiv schon im Tunnel, ich bin schon mental gar nicht mehr so richtig beim Podcast. Ich lasse auch jetzt mit meinem neuen Fernseh-Approach, lasse ich jetzt auch die Podcast-Welt hinter mir. Weil ich habe das jetzt jahrelang gemacht, podcastmäßig. Das ist für mich ein alter Hut. Jetzt gebe ich nochmal im Fernsehen richtig Gas. Das ist eine Arbeit, auf die ich mich jetzt voll konzentrieren muss. Ich werde es also inhaltlich ein bisschen schleifen lassen die nächsten Tage. Ich sage aber trotzdem, weil es noch nicht losgegangen ist, nochmal in aller Form, hallo, herzlich willkommen. Es ist Mittwoch, der 14.10.2020. Es ist Spotify, die kurze Folge auf die Hand. Und ich war letztens wieder mal am Olivarplatz bei meinem Lieblingslibanesen. Und weißt du, was ich auf dem Weg dahin gesehen habe?
Was hast du gesehen?
Da gibt's einen Laden, der heißt Auf die Hand.
Wirklich?
Ein Imbiss.
Ist und was gibt's da? So Pommes und Burger? Man
dies, das, auf die Hand und so weiter. Und da habe ich überlegt, ob wir nicht vielleicht eine Größe hätten, eine Mediengröße wie der Disney-Konzern, dass wir die einfach verklagen und uns einen kleinen Tausender nebenbei verdienen einfach.
Also
so einen
da kleinen Laden im Olivarplatz wegklagen. Viele, viele Möglichkeiten an Geldquellen ranzukommen. Weißt du noch, als ich den Checkpoint Ali damals hier prophezeit habe, den es jetzt in mehreren Ecken in Berlin gibt, da gab es einige Sachen. Ich bin ja auch immer noch der Meinung, muss ich ab und zu immer wieder in dieser Sendung spreaden, dass ich die Sendung Sängertausch, also dieses Sing mein Song, eigentlich hier konzipiert habe. Vor vielen Jahren war er sanft und sorgfältig. Ich will es nur alle paar Jahre immer noch sagen, damit das nicht in Vergessenheit gerät.
Ja, und zwar hast du das Konzept erfunden, als wir beide mal in der Sendung anfangen mussten zu weinen. Und daraufhin haben wir gedacht, kann man das nicht irgendwie kombinieren mit Fernsehen und Musik und Weinen? Und dann ist dir die Sendung Sing My Song eingefallen.
Würdest du sagen, Tränen sind eine der größten Quotenbringer im Fernsehen? Wenn man schon im Vorspann sagen würde, erste Sendung von Jan Böhmermann für ZDF, diesmal wird geweint. Also das wäre schon mal ein Teaser. Das wird schon mal viele Leute heiß machen, glaube ich.
Es ist vor allen Dingen eine ganz spannende Erfahrung, wenn man jetzt so an so einer neuen Sendung rumdoktort, dass man genau das richtige Maß finden muss an Neuerungen, aber auch Dingen, die Leute dann so wiedererkennen. Und da muss ich sagen, da kam in dieser Woche schon das erste Feedback aus Mainz und das war natürlich überwältigend. Also das ZDF ist ja ein innovativer Sender, der sich jeden Tag neu erfindet eigentlich praktisch. Und der Innovationsgrad, den wir mit unserer neuen Sendung da jetzt aufs Parkett gelegt haben mit dem Piloten, das war genau der Geschmack des ZDF. Also viele sagen ja, es gibt ja Sender, die dann bei Joko und Klaas zum Beispiel, die müssen immer radikal neue Konzepte denken. Die müssen immer ganz frische neue Ideen, die vorher noch nirgendwo da waren. Und beim ZDF sagt man, ja, das ist das eine, aber auch ein kleines bisschen was Gewohntes und die Mischung macht's eben. So, das hat denen wirklich toll gefallen. Aber ich frage mich, wie Joko schon wieder eine neue Show, habe ich heute gelesen. Jetzt eine Show, wo er sich, glaube ich, bewerben muss um eine Moderation in der Show.
Das gibt's gar nicht. Das ist unglaublich, wie viele Shows da aus dem Boden gestampft werden.
Eine nach dem und auch die.
Das muss eine richtige Showschmiede sein, wo die da arbeiten. Denn was gibt's? Joko und Klaas gegen ProSieben, rund um die Welt. Dann diese ganzen anderen kleinen Sendungen, die es da gab. Mein bester Feind und hier und da.
Unglaublich.
Dass man da nicht auch innerhalb der Moderation ab und zu mal vergisst, in welcher Show man sich da gerade befindet. Das ist ja auch noch das Schwere. Da sagst du auf einmal und Dalli Klick und dann bist du gerade aber beim großen Preis. Ich meine, das kann jedem passieren. Das kann auch dir passieren. Nee, dir kann es nicht passieren. Du hast nur eine Sendung.
Ja, richtig. Wie ist denn eigentlich bei dir die Corona-Lage? Ich muss sagen, ich spüre so ein bisschen, Corona kommt näher. Also so langsam die Einschläge kommen wirklich näher. Ja. So muss ich Thomas Gottschalk schon seit 20 Jahren fühlen. Die Einschläge kommen näher. Hast du bei dir schon im Umfeld irgendwie Leute, die es getroffen hat?
Nee, aber ich lese jeden Tag nur die dramatischen Schlagzeilen, dass ganz Berlin eigentlich ein Hotspot ist. Ich habe heute noch nicht einmal das Haus verlassen. Ich habe den Hund mit dem Schlüssel selber rausgeschickt zum Scheißen und habe gesagt, er soll noch irgendwie bei Aldi was einkaufen.
Schlüsselhund.
Für 15 Euro. Ich bleib zu Hause. Hol dir selber den Tod da draußen, kleiner Juri, habe ich mir gesagt. Es ist tatsächlich so, dass man jetzt so lange mit diesem, das ist das Problem, glaube ich, die Menschen können einen Zustand nicht länger als ein halbes Jahr ernst nehmen. Ich nehme ihn ernst, indem ich mich dazu zwinge, zu Hause zu bleiben. Hab aber auch gerade gar keinen Bock, mich jeden Tag mehr damit zu beschäftigen. Es ist ein Scheiß vor dem Herrn. Es ist eine miese Situation. Ich vermisse jetzt gerade im Herbst, ne, ganz schlimm, nicht mehr unter Leute zu kommen, wo so ein bisschen die Melancholie einsetzt, man auch mal einen guten Konzert spielen könnte. Im Herbst bin ich eigentlich immer auf Tour, um nicht sofort in so ein Loch zu fallen. Und jetzt wirst du recht richtig reingesogen. Ich bleib zu Hause, ich mach's mir gemütlich und ich habe noch Pellkartoffeln vom Vortag auf der Küche in der Schale. Und du weißt, was das bedeutet, Jan.
Ja, heute wird's Bratkartoffeln geben bei dir.
Pellkartoffeln vom Vortag. Ich finde, das klingt schon immer wie so eine schöne Prophezeiung. Weil das ist eine Sache. Gestern gab es Pellkartoffeln mit Quark. Und ich habe reingehauen ohne Ende. Und es sind trotzdem noch so viel übergeblieben. Und die habe ich gerade entdeckt in der Küche. Und das also, alleine trotzt mich schon dieses Gefühl, Corona jetzt wieder in dieser Sendung zum großen Thema zu machen, auch wenn es allgegenwärtig ist.
Und ich hab tatsächlich auch kulinarische Highlight-Wochen bei mir. Man merkt, Corona kommt näher. Wir fangen wieder an, über Essen zu reden. Ja. Aber ich habe diese Woche zum ersten Mal seit langem wieder Steinpilze gemacht. Oh. Und zwar kaufe ich die, also frisch natürlich gerne, aber
Pilze sind, jetzt mal ganz kurz, sind die Steinpilze besser als, also auch mehr als Pfifferlinge. Der Steinpilz ist so eine Urgewalt vom Geschmack her, liebe ich.
Unglaublich fein und ich habe das sonst, ich habe es erst zweimal getrocknet gemacht und sonst immer so frisch gekauft, aber die waren dann doch von sehr schwankender Qualität und wenn da dann schon so draufsteht auf der Pilzpackung und ich weiß, das ist total ungerecht, aber irgendwie, wenn da Weißrussland draufsteht oder irgendwie Ostbulgarien oder sowas, das ist für mich leider ein ganz schöner Cockblogger im Biomarkt.
Du meinst dass die noch verstrahlt sind?
Ich muss
immer
an Tschernobyl denken, und ich möchte dem Lukaschenko jetzt nicht hier mit meinem Pilzgeld noch weiter an der Macht halten, da denke ich natürlich auch politisch beim Pilze kaufen.
Das ist gut. Ja, das kann ich gut verstehen. Allerdings ist es, man weiß ja gar nicht, ob die überhaupt noch verstrahlt sind nach 30 Jahren, nachdem das passiert ist.
Im Zweifel schon.
Im Zweifelsfall wird nur der Penis größer, weil das irgendwie noch so ein bisschen Reststrahlen sind.
Herrje. Nee, und ich habe auf jeden Fall die Pilze dieses Mal, also ich habe heute wunderschön leckere Tagliatelle mit Steinpilz-Rahmsoße gemacht.
Mit Sahne dann? Machst du Sahne?
Ja, ein bisschen Rahmen. Ja, das Tolle ist an den getrockneten Pilzen, dass wenn du die aufweichst, du musst die über Nacht aufweichen in so 500 ml warmem Wasser und dann zieht es schon über Nacht, dann hast du am nächsten Morgen die Pilze aufgequollen.
Riesengroß in der Küche, so, sie sitzen schon am Küchentisch, wollen mit dir frühstücken.
wollen eine Schale Smacks mit essen machen.
Genau, weil die noch mehr wachsen wollen. Ja, wenn du Pech hast, das sind nämlich dann weißt du es, wenn du die über Nacht einweichen lässt, dann am nächsten Tag sind die so groß wie die Kinder in deiner Familie, dann weißt du, die Steinpilze sind noch aus der guten alten Tschernobyl-Zeit. Das auch, wo wir gerade beim Essen sind, eine Sache, die mir aufgefallen ist, ich habe mir heute ein Video angeguckt, weil ich es mal zu Hause machen wollte, ein pochiertes Ei. Ich finde, der Aufwand und die Geschicklichkeit ist es nicht wert, die Scheiße zu Hause zu machen. Es ist wirklich mega anstrengend. Steffen Hensler hat das gemacht. Der hat das gemacht bei seinen...
Hensler, schnelle Nummer. Ich bin Profikoch mit 2 Sterne. Guck mal, was ich alles kann hier in 3 Minuten. Da hängst du 3 Wochen dran, Alter. Brichst dir beide Arme dabei.
Vor allem alles ganz profane Gerichte. Aber Hensler, schnelle Nummer, hat heute ein pochiertes Ei gemacht. Und das wird ja mit Essig gekocht, das Ei. Das ist ja Essig und so. Und dieser ganze Aufwand für so ein Ei ohne Schale, ich finde das auch nicht so lecker. Ich habe es mal bestellt. Das ist ja, dann gibt's ja auch noch, was ist denn das nochmal? Ei Benedict ist, wenn sie oben noch so eine Spezialsoße vom Koch drauf machen.
Ich glaube, es ist Hollandaise, ne? Ei Benedict.
Das ist auch eklig, oder? Hollandaise noch auf Ei. Ei alleine ist ja von Konsistenz her schon so wabbelig. Und dann noch so eine Soße drauf. Ich finde, pochiertes Ei kann man eigentlich von allen Karten streichen. Würde ich jetzt mal.
Und muss ich sagen, habe ich mich, nachdem ich die Hollandaise endlich geschafft habe, an der ich jahrelang wirklich immer regelmäßig zur Spargel
zum Ei zerbrochen.
Habe ich mich tatsächlich ans pochierte Ei gewagt, weil ich gedacht habe, ich brauche eine neue Challenge. Ich brauche eine neue Herausforderung. Ich bin nicht so der Ninja-Warrior-Typ. Ich bin mehr so einer, der so quasi immer so ein pochiertes Ei probiert. Und ich habe wirklich 10 Eier da reingehauen, auch Essig reingemacht. Dann gelang mir das, habe dann irgendwie das pochierte Ei rausgeholt, schmeckt es nach Essig halt. Kannst du auch voll in die Tonne kloppen.
Es voll der Scheiß. Nicht. Ich weiß auch nicht, was das... Das gibt so Sachen, genau wie Austern. Das ist für mich auch nur... Das ist so gesammelte Rotze, die man sich so reinschlürft, salzige. Dann kannst du auch gleich in so ein im Salzmeer einfach da von so einem alten Rinder, der da reingegöbelt hat,
so was trinken. So eine Zeichnung gesehen, was in Austern alles drin ist. Also die Feinschmecker süffeln die ja so einfach auf. Oder man irgendwie Perlen sind ja auch, glaube ich, aus Austern. Mhm. Da wird dann bei den Austern in das Gehäuse so ein Sand Sandkorn reingetan und dann werden die immer gedreht und gewendet und dann entstehen daraus irgendwann unter Schmerzen produziert quasi die Auster eine Perle. Aber dann habe ich mal geguckt, als ich so eine Perlendoku gesehen habe, was in der Auster alles drin ist. Mit Herz, mit Gehirn. Da, man sieht das in einer Röntgenaufnahme, Schlüsselbund, Portemonnaie, Handy noch von der Auster. Da ist richtig viel drin und man denkt, das ist nur so eine glibberige Masse, aber da ist innen drin, sind Gehirne und Augen und so drin.
Und auch noch von Sachen, die gegessen haben, die Reste und so. Man will, ich finde, Austern, pochierte Eier, beides so Fake-Essen für Leute, die auf Geld oder irgendwelche Sachen, so beides kann meiner Meinung nach runter von der Karte. Ich wollte mich mal ganz kurz bedanken bei allen Hörern, die mir umfangreich geschrieben haben zu meiner Nachfrage bezüglich der Nasentropfensucht. Ich habe jetzt mitbekommen, wie viele Leute wirklich diese Sucht, das ist kein Tick, das ist eine richtige Sucht, damit befangen worden sind. Ich habe das ja nur mal mitbekommen bei Sido und fand das so merkwürdig. Die Schleimhäute schwillen, wenn du regelmäßig Nasentropfen benutzt, an. Und irgendwann ist dieses Gefühl nur noch möglich, wenn du irgendwie diese Nasentropfen dir reinballerst. Es ist ganz fürchterlich. Und haltet durch, such dann doch echt eine andere Droge, ganz ehrlich. Das ist ja, es flasht ja noch nicht mehr. Es ist ja einfach nur, dass die Nasenschleimhäute da ein Gefühl geben. Es gibt ja noch nicht mehr einen psychedelischen Effekt oder so. Auf alle Fälle vielen Dank. Ist kein Tick, ist wirklich eine Sucht. Muss man hier noch
mal. Ach du Scheiße. Ich habe noch vergessen zu erzählen, wollte es eben noch abschließen, dass wenn man die Steinpilze über Nacht einweicht, dass du am nächsten Morgen so eine braune, sieht so ein bisschen aus wie gekörnte Brühe aufgelöst in Wasser, so eine braune Flüssigkeit hat und die darf man auf keinen Fall wegschmeißen, die muss man durch ein Küchentuch gießen und das ist eine ganz tolle Pilzgrundlage für die Rahmsoße, die man macht. Wirklich mega lecker. Habe ich schon Frühlingszwiebeln klein geschnitten, damit ein bisschen was Grünes in die Soße kommt und habe dann angebraten mit einer Knoblauchzehe, Steinpilze rein, muss man schön durcherhitzen, bisschen von der Brühe drauf, bisschen Rinderbrühe hatte ich noch im Kühlschrank und dann habe ich ein bisschen Sahne reingemacht, fertig, super lecker. Parmesan noch rein, bisschen Essig, lecker.
Wir bringen nochmal unser eigenes Kochbuch aus, ganz ehrlich.
Ja,
das ist also, was wir über die Jahre hinweg hier auch den Leuten an Leckereien hier mit auf den Weg gegeben haben, das muss man auch wirklich mal sagen.
Aber der Steinpilz, wo wächst der eigentlich in Deutschland? Ich sollte mal mit Bodo Ramelow, dem Ministerpräsidenten von Thüringen,
das ist gar nicht so lange her,
soll ich mal eine Pilzwanderung machen. Ich habe das aber aus terminlichen Gründen nie geschafft. Und immer wenn so Pilzsaison wieder anfängt, ich glaube, jetzt ist schon Pilzsaison vorbei eigentlich, es ist immer Spätsommer, dann denke ich immer an Bodo Ramelow und denke so, eines Tages laufen wir zwar nochmal durch einen thüringischen Wald oder irgendwie am Rothaarsch, am Barbarossa-Weg.
Wollte mit dir auf Pilzsuche gehen?
Ja, mit dem Ministerpräsidenten auf Pilzsuche gehen.
Vielleicht wollte er auch einfach, hätte er dich ins Büro eingeladen, hätte die Schuhe, Socken ausgezogen, dann fang mal an zu suchen, mein Freund. Naja, auf alle Fälle, vielleicht macht Bodo Ramelow das nochmal. Jan, ich habe eine ganz tolle Dokumentation gesehen, habe ich dir schon einen Link geschickt, wollte ich hier trotzdem allen Hörern nochmal auch gerne auf den Weg geben. Helga Feddersen, die zwei Gesichter der Helga Feddersen, können sich wahrscheinlich Leute meinen und du kannst dich auch noch an Helga Feddersen erinnern, norddeutsche Ulknudel gewesen, zum größten Teil, so wurde sie genannt. Das ist von Oliver Schwabe, von dem ich mal ganz kurz sagen muss, der in den letzten Jahren eine extreme Dichte an hochwertigen, qualitativen Dokumentationen abgeliefert hat, über die Zeltinger Doku. Ich weiß es, also der hat wirklich viele tolle Dokus gemacht, tolle Themen und die Helga Feddersen Doku. Alle ihre Weggefährten kommen dann nochmal zur Sprache. Karl Dall, Frank Zander, Didi Hallervorden, mit die sie zusammengearbeitet haben. Alle reden sehr gut über sie. Sie war mit einem 30 Jahre älteren Mann liiert. Es war eine ganz besondere Beziehung, die die beiden hatten. Er war deutlich intellektueller, klüger, hat sie sehr viel ermutigt, eigene Drehbücher zu schreiben. Und sie war viel mehr als so eine Ulknudel. Und ich kann mich daran erinnern, 1990 ist sie gestorben und ich kann mich daran erinnern, wie abgemagert sie vom Krebs war und immer noch im Fernsehen in Talkshows aufgetaucht ist und eine unglaubliche Lebensfreude und Energie verbreitet hat. Und das ist eine ganz besondere Person gewesen, finde ich. Und das ist eine tolle Dokumentation über eine zu früh verstorbene Schauspielerin Helga Feddersen. Gibt es auf YouTube und, glaube ich, im NDR-Kanal. Kann ich jedem nur empfehlen.
Habe ich bislang nur die Vorschau gesehen und war bislang... Tatsächlich kannte ich sie nur als Ulknudel und war mir über diese ernste Seite gar nicht so im Klaren und ist eigentlich so ein bisschen, so ein bisschen wie auch nach dem Tod von Herbert Feuerstein. Ich habe mich da nicht so richtig mit beschäftigt, mit Herbert Feuerstein, immer nur so am Rande wahrgenommen und erst im Nachhinein kam dann alles wie so ein Puzzle zusammen und ich werde mir das auf jeden Fall auch noch anschauen. Das sah nämlich sehr interessant aus.
Es ist eine ganz tolle Dokumentation, vor allem, was man auch so sieht, sie hat ganz früh in ihrem Leben das erste Mal mit Krebs zu tun gehabt und ihr wurde ein Stück vom Gesicht entfernt oder irgendwas und dadurch hatte sie immer Probleme. Sie redet ganz offen drüber, dass sie nicht das Gefühl hatte, wirklich schön zu sein. Es gibt da aber Aufnahmen von ihr und ganz viel so private Sachen, wo ich sagen muss, das war eine unheimlich schöne, lebensfrohe Frau und auch eine ganz besondere Frau. Finde ich toll, dass darüber nochmal eine Dokumentation, weil die auch in meiner Erinnerung meiner Kindheit immer mal aufkam, ist ein Hamburger Urgestein gewesen. Wirklich ganz toll. Also nochmal hier, Helga Feddersen angucken. Das war
ist eine NDR-Dokumentation, kann man auch mal ruhig sagen.
Ja, NDR-Dokumentation auch geben. Ich auch, gucke ich ja wahnsinnig gerne abends zum Schlafen. Und was weiß ich, neulich habe ich eine gesehen, hier der Trödel-Werner, 93 Jahre alt, der irgendwie noch so Trödel macht. Das einzige Problem, was die Dokus manchmal haben vom NDR, dass die Sprecher scheiße sind. Und ich glaube, manchmal wollen die Redakteure, manchmal sind es Supersprecher, aber es gibt so Dokumentationen, da glaube ich, wo der Redakteur selber sagt, nee, das haben wir hier gemacht, das ist meine Doku, die spreche ich auch noch ein. Und das ist dann leider, ich finde, eine gute Dokumentation fällt und steht mit dem Sprecher. Und das ist manchmal das Problem.
Dabei haben die doch beim NDR ein total
prominentes
Sprecherensemble. Also sind nicht auch hier Jan Hofer?
Das ist eine Eitelkeitsgeschichte. Da gab es auch eine über den Dom, die konnte ich auch nicht zu Ende gucken. Scheiß Sprecher. Der redet so, also so völlig emotionslos.
Ey, aber am allerschlimmsten sind diese komischen Norddokus, wo dann immer so Drohnenflüge über Rügen oder sowas oder irgendwie die ostfriesischen Inseln. Und wenn da so einer immer mit so einem so pseudo-norddeutschen Rumgeschnodder, der die Sätze nicht so richtig zu Ende bekommt, wo man immer denkt, sag mal, bist du bescheuert? Ist ja schön, dass ihr jetzt hier die kultigen nordischen Dokumentationen macht, um irgendwie diesen Bundeslandverbund aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern irgendwie zusammenzunageln. Aber mit so einer Sprache und so einem Text geht das nicht. Und dann auch diese Sätze und diese Texte, die dann immer kommen,
ja,
furchtbar.
Fürchterlich. Und also Wannabe-Schnacks dann manchmal, das ist nicht gut. Aber vielleicht ändert durch unsere ermahnende Anschlage hier in der Sendung, ändern die das lieber vielleicht.
NDR, reiß dich mal ein bisschen zusammen, besinn dich mal bitte hier auf dein Handwerk, ganz ehrlich. Weil Wolf Schneider, muss man mal sagen, ist noch nicht tot. Der Mann, der ist, glaube ich, mittlerweile 99 oder sowas. Wir haben jetzt seinen Namen schon öfter in der Sendung gesagt, aber selbst der Fest- und Flauschig-Fluch, der kann Wolf Schneider nichts anhaben. Das ist der große Sprachpapst. Der war noch mit Günter Grass in der SS, war der noch. Und dann hat er danach die ganze Nachkriegszeit damit verbracht, mit der Peitsche hinter Fernseh- und Rundfunkredakteuren zu stehen und den Sprache und Text einzupeitschen. Jeder Volontär hat Wolf Schneider Bücher gelesen.
Dann soll der nochmal da ein bisschen für Zucht und Ordnung sorgen.
Der muss da nochmal rein mit dem Panzer zum NDR und mal ein kleines bisschen hier diese schnodrigen Norddeutschen.
Der braucht nur eine Peitsche an der Hose haben, damit alle wissen.
Ach du Scheiße. Wolf Schneider, nachdem wurden auch übrigens die grauen Wölfe benannt, nachdem der Krieg zu Ende war, wo dann die ganzen Leute noch Angst hatten, dass da noch der graue Wolf kommt und nochmal die Rechtschreibung korrigiert. Wirklich, der schlaue Wolf, die schlauen Wölfe.
Ey, Jan, wir müssen noch über eine Sache reden.
Corona?
Laura sieht müde aus.
Ja, Laura Müller ist die Ehefrau von ihrem Micha.
Ja.
Und wir haben beide das Gefühl, ich habe Olli das Video geschickt.
Vorhin. Sieht ernst aus.
Wir haben beide das Gefühl, sieht müde aus. Ne? Beschreib mal kurz, was hast du davon? Weil du verfühlst dich jetzt ja gerade rein in sie. Was meinst du, wie ist der Abstieg auf der Wendlertreppe? Fand ich eigentlich ganz gut.
Es ist gerade so. Ich meine, der Druck auf Laura ist wahnsinnig hoch, weil sie gerade erst geheiratet haben vor 2 Monaten. Und du kannst als Ehefrau, weißt du was, das wäre eine eigene Schmach, wenn du jetzt deinem Ehemann, ich kann sie verstehen, ich würde das Spiel auch wahrscheinlich erstmal noch mitspielen, aber sie leidet, sie sieht müde aus, sie sieht abgekämpft aus. Ich glaube, sie flüchtet sich oft ins Handy. Sie geht auf andere Seiten, sich abzulenken, will sich mit dem Thema irgendwie nicht, sie versucht irgendwie, auch mit, es wird ja auch scheiße für sie mit Instagram und dieser ganze Influencer-Karriere. Und vielleicht ist das mit dem zweiten Bildungsweg. Schreib dich nicht ab. Du warst dein ganzes Leben nur Influencer, auch du kannst noch was lernen. Und dann irgendwie, Jan, dass wir wirklich so einen Werbespot machen. Schreib dich nicht ab. Jahrelang nur Medien gemacht. Komm und lern was Vernünftiges. Werd Bäckerin oder was weiß ich. Das wird da noch, weißt du?
Aber warum sind wir denn da die Werbeträger für? Wir sind die ersten Kandidaten für so ein Programm, ganz ehrlich.
Damit wir selber auch uns den Weg ebnen wieder in ein normales Berufsleben. Ich weiß nicht, wie das weitergeht. Ich glaube, ich halte jetzt erstmal die Füße still und werde keine weitere Nachricht mehr an Laura schicken. Weil es soll ja auch nicht schmierig, es soll ja einfach nur ein Hilfeangebot sein.
Also wenn wir das im Podcast jetzt einfach erstmal nur im Podcast lassen, dann, damit das keiner mitbekommt, ich bin mir sicher, das ist der richtige Approach, um Lauras Herz, es muss nicht das Herz sein, aber zumindest Lauras Vernunft zu erobern. Aber das, stell dir mal diese Situation vor, da hast du wirklich jetzt mit deinem 40 Jahre älteren Ehemann so eine Geschichte geplant, du hast deine Karriere, ist quasi schon wie im Bilderbuch dir vorgezeichnet und auf einmal dreht der ab, weil der ein bisschen zu lang bei Telegram festhängt und ich habe mir jetzt auch mal seinen Channel angeguckt, der kriegt das ja nicht mal richtig, der ist ja selbst in der Verschwörungsmystiker-Welt, ist er ja irgendwie doch Michael Wendler sich selbst treu geblieben. Er ist da auch so ein bisschen billiger als alle anderen. Er scheint so ein bisschen durch, dass er noch nicht sicher ist, ob er da jetzt auch wirklich selber dran glauben soll. So ein bisschen Menschlichkeit scheint dann noch durch und er traut sich auch noch nicht, die Reichsflagge zu posten und sowas. Ist alles auch so.
Ja, er traut sich noch nicht, den Weg zu gehen, den Attila Hildmann geht. Und er weiß, und er denkt aber auch, glaube ich, noch, dass er, wenn er halben Jahr sagt, ey Leute, das war jetzt alles nicht so klug von mir, dass die Leute ihm auch sofort verzeihen. Und vielleicht tun sie es dann ja auch. Aber ja, ich glaube, dann wird er Laura vorschieben. Ich glaube, Laura wird es. Also wenn, dann wird Laura das regeln.
Ich glaube, die Laura-Uhr läuft. Also die läuft seit letzter Woche, tickt die Laura-Uhr. Und ich glaube, ich hab dir den Zeitungsartikel geschickt. Warte mal, ich lese nochmal ganz kurz vor. Da gab es nämlich schon eine Einordnung von der Mutter von Laura. Sie schreibt, ich weiß gar nicht, in welchem Magazin, sie schreibt, nee, Michael Wendlers Mutter, auch geil, Michael Wendlers Mutter geht davon aus, dass Laura ihren Sohn verlassen wird. Er ist ihr hörig, erklärte sie ebenfalls am Sonntagabend in RTL Exklusiv. Sie wird sich dann einen anderen Künstler suchen.
Ja.
Aber sag mal, wie kommt denn Wendlers Mutter jetzt dazu, Interviews zu geben? Und warum heißt sie Christine Tiggemann? Michael Wendler heißt Wendler oder Norberg? Was ist denn das auch für ein Nachnamengewusel dabei?
Bei denen ist wahnsinnig viel Gewusel. Bei Wendlers ist immer viel Gewusel. Wendlers Wuselladen. Ich weiß nicht, wie es, ich weiß was ganz ehrlich, das alles, es ist kein so großes Ding. Michael Wendler ist noch nie, haben wir letztes Mal schon gesagt, durch bestechende, klugen Aussagen in der Öffentlichkeit aufgefallen, dass der jetzt da man müsste wirklich versuchen, dem ganz schnell zu helfen und irgendjemand zu sagen, Alter, das ist echt die falsche Richtung gerade. Mach das mal nicht. Du bist jetzt auch nicht einer von der Speerspitze der Intelligenz hier, aber trotzdem lass das jetzt irgendwie sein alles. Aber macht ja keiner mehr. Weil man sieht ja auch gerne Leuten dabei zu, wie sie dann ins Feuer, also ins Verderben rennen vielleicht.
Ja, aber ich meine, der Manager, das war doch schon, der war zwar ein bisschen schmierig und unseriös, aber der hat doch eigentlich immer dann schon irgendwie versucht, nach vorne zu pushen. Der hat ja schon ein Wendler-Push-Up-Programm gemacht die letzten Jahre und dass der dann jetzt nicht mehr durchdringt und auch offensichtlich Geld nichts mehr ist, was ihn irgendwie interessiert. Und ich habe die Theorie gelesen, es könnte auch sein, dass er einfach vor seiner Strafe flüchtet, weil er ist, glaube ich, wegen Insolvenzverschleppung zu 6 Monaten auch Bewährung verknackt worden. Stand jetzt noch ein Gerichtstermin an, den hat er irgendwie geschwänzt und jetzt, glaube ich, wenn er noch einmal schwänzt, dann wird vollzogen. Dann muss er ins Gefängnis, wenn er nach Deutschland kommt. Und ich weiß nicht, die Laura-Uhr tickt und sie soll sich einen anderen Künstler suchen. Olli, das ist seine Chance, ganz ehrlich. Das sagt die Mutter vom Wendler.
Soll ich mal ein Lied öffentlich machen für sie? Dann wird der Gag auch weggehen und Leute sagen so, ja, das ist ein bisschen peinlich, Olli, schmierig und so. Aber ich dachte ja eigentlich nur, es ist ja eine Rettungsaktion hier. Das haben wir, viele verstehen das vielleicht nicht. Es geht ja darum, einen jungen Menschen davon zu retten, nasentropfenabhängig zu werden.
Im übertragenen Sinn.
Ja. Ganz kurz noch einen Song auf die Playlist, bitte. Ja, kann ich noch einen raufpacken?
Na klar, natürlich, immer doch.
Wir haben die Fidi und Bumsi-Playlist. Da packen wir ab und zu Songs drauf, die ihr euch anhören könnt. Heute packe ich rauf Matzen. Matzen haben eine neue Platte gemacht. Die haben es richtig gemacht. Die haben die Corona-Zeit genutzt und haben einfach eine Deutschpunk-Platte aufgenommen. Und die ballert wirklich richtig geil. Und es singt nicht nur Sebastian. Johannes singt auch, der gerade im Krankenhaus liegt und einen Autounfall hatte. Ganz liebe Grüße und gute Besserung von meiner Seite aus. Halt durch, Diggi, und werd schnell wieder gesund, ja. Und wir packen einen Song von der neuen Platte raus, die wirklich gut ist. Da sind auch so, also es hat sehr viel Deutschpunk-Anleihen, haben echt, glaube ich, ein bisschen Deutschpunk gehört und ganz viel Bad Religion, die ich früher so geliebt habe. Das war meine erste große Liebe für eine Punkband, Bad Religion. Unerträglich viele schöne Melodien gehabt. Die Platte Against the Grain habe ich rauf und runter gehört. Deswegen packe ich von Bad Religion, von Against the Grain, den Song Modern Man, weil der Text auch gerade irgendwie aktuell ist, immer noch darauf. Und von Matzen den Song Super GAU, den ich wirklich mega gut finde. Liebe Grüße an die Jungs auch und an Bad Religion auch, die diese Sendung regelmäßig hören.
Ganz liebe Grüße. Wir haben noch eine Sache, die ich ganz kurz besprechen möchte. Mhm. Und zwar geht es um das Beherbergungsverbot. Es sind jetzt in einigen Bundesländern in Deutschland Herbstferien. Und ich habe, letzte Woche ist es aus mir rausgebrochen, weil ich wirklich kurz mal abgefuckt war. Und weißt du, also mich betrifft das jetzt nicht so, aber in meinem Umfeld gibt es total viele Leute, die wirklich irgendwie mal... Ja, also ich habe viele Freunde, die auf Sylt Ferienhäuser haben und da wollen die einen Krabbencocktail schnabulieren. Da wollen die mal eine Austausch schlürfen, da wollen die mit den Kindern, wollen die Kinder in Baby-Dior packen und mal ein bisschen am Strand langfahren mit dem Buggy. So. Und das geht alles nicht, weil Schleswig-Holstein hat strenge Regeln, genau wie Mecklenburg-Vorpommern. Niedersachsen nicht, aber da ist eh egal, weil die Nordseeküste ist zwar schön, aber naja, gut, für Experten gemacht und so. Aber die ganzen geilen Strände sind alle zu, weil wenn du aus Corona-Hotspots kommst und alle Großstädte sind jetzt Corona-Hotspots, über 50 irgendwie Inzidenzzahl, dann darfst du nicht mehr aufgenommen werden in Hotels. Da musst du entweder im Aldi-Iglu-Zelt schlafen oder bei Freunden unterkommen. Aminata Belli, die Moderatorin von Dieb und Deutlich, hier von NDR Talkshow.
Übrigens gute Sendung gewesen, ne?
War Mega-Sendung. War eine Mega-Sendung.
Ey, da hat man sich erstmal lustig gemacht über den Namen, den ich auch immer noch irgendwie echt bescheuert finde. Aber an die beiden Moderatoren, Respekt, haben die sehr, sehr gut gemacht. Ist eine gute Sendung gewesen.
Hast du gesehen? Clüso war da und Tarik Tesfu hat jetzt die zweite gemacht mit seiner blonden, weiß ich nicht, habe ich den Namen vergessen, hat auch moderiert die zweite.
Wer hat die zweite gemacht?
Tarik Tesfu und die Blonde, weiß ich immer nicht, wie die heißt, Svenja.
Also das sind zwei Mann und Frau.
Sind zwei verschiedene Moderatoren.
Die wechseln sich ab.
Also ich habe nur kurz mal reingeguckt bis jetzt und das, was ich gesehen habe, sah sehr, sehr gut aus. Aminata Belli hat bei ihrer Insta-Story gepostet, dass sie, sie wollte irgendwie aufnehmen, die neue Ausgabe von dieser NDR-Talkshow für Kids. Und dann hat sie irgendwie, wurde sie im Hotel abends um 22.39 Uhr des Hotels verwiesen, weil sie aus dem Hotspot Berlin kam und in Hamburg mal gesagt hat, wir dürfen sie nicht beherbergen, weil sie kommen aus dem Hotspot. Und dann musste sie abends dann bei Freunden unterkommen, was ich glaube so Corona-mäßig, weiß nicht, ob das so viel besser ist. Und diese ganzen zerschossenen Herbstferien, also ehrlich, ja, wenn du wirklich mit den Kindern mal nach Sylt möchtest, einfach mal wirklich gemeinsam Gambas naschen mit den Kleinen, damit die mal wieder runterkommen nach dieser ganzen harten Zeit. Sommerferien waren ja auch scheiße. Geht alles nicht. Das ist irgendwie echt scheiße. Muss das denn sein, dass man jetzt irgendwie Schleswig-Holstein zumacht und Mecklenburg-Vorpommern in den einzigen Wochen, wo die mal diese beiden Bundesländer irgendwie interessant sind im Jahr, in den Ferien?
Das, ja, muss das doch wirklich nicht sein. Es ist alles ein Debakel. Es ist so ein Thema mit dieser Unlogik und diesem Ganzen, worüber ich mich auch manchmal sehr gerne hier in der Sendung beschweren möchte. Andererseits möchte ich gerade, nämlich das ist das Problem, es ist eine zerfahrene Situation. Jetzt gerade, keine Ahnung, wie die nächsten Wochen werden, ob das noch schlimmer wird. Wenn du jetzt in Berlin bist, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt nach Hamburg, eigentlich wollte ich nämlich zum Hausboot fahren, lass ich lieber bleiben gerade. Auch keinen Bock da irgendwie im Hotel nicht unterzukommen oder generell, das ist alles gerade scheiße. Ich will nur trotzdem nicht irgendwie Feuer geben, diesen ganzen Pennern, die sich die ganze Zeit beschweren, obwohl sie ihre Freiheit, so Michael-Wendler-Typen, die haben die ganze Zeit ihre Freiheit nie im Leben ausgenutzt und jetzt auf einmal kämpfen sie für die Freiheit. Das ist auch so dumm, ey.
Und zwar einfach nur, dass diese fucking Maske, die ja wirklich echt was bringt und ganz, also in meinem näheren Umfeld gab es jetzt die ersten Corona-Fälle, also wirklich die Einschläge kommen näher, ja, und ich sag mal so, wenn wir zum Beispiel auf der Arbeit nicht knallhart Maske getragen hätten, also wirklich echt strenge Regeln und so, also wir, bei uns in der Firma, alle tragen Masken immer drin, auch am Platz wird Maske getragen und wir versuchen so Pool-Tests zu organisieren, dass die ganze Belegschaft so zweimal die Woche, alle müssen so mit so einer Flüssigkeit gurgeln, irgendwie in so einen Becher spucken und dann wird das alles mal gesamt getestet. Mhm. Und wenn einer da irgendwie infiziert ist, dann wird nochmal einzeln getestet, um so ein bisschen Sicherheit zu schaffen. Wenn wir das nicht gemacht hätten, glaube ich, dann hätte es uns echt schon zerlegt ohne Maske. Das passiert total schnell gerade, weil es dann doch jetzt auf einmal näher kommt.
Ich bin strikter Maskenträger. Ich hab mir jetzt so eine richtig eine gekauft. Ich sehe aus wie so ein Krass. Die macht ein bisschen Angst, die Maske, die ich habe. Mhm. Und dazu noch so eine Maske, aber ist mir scheißegal. Endlich kann man sich mal vermummen, kann mal rumlaufen, dann noch Sonnenbrille auf. Das sieht vielleicht manchmal gruselig aus. Man muss ja trotzdem, kann ja trotzdem höflich sein. Aber ich finde das auch ein bisschen geil, dieses ich will jetzt so ein bisschen dieses Vermummungsding rein. Schöner, hä? Fremder Mann mäßig, weißt du? Auch einfach. Nein, Quatsch. Also ich finde irgendwie, anstatt sich jetzt nur über diese Maskenscheiße aufzuregen und müssen, dann mach doch irgendwas draus. Mach doch generell mehr aus dieser. Manchmal wache ich morgens auf, bin verzweifelt und denke, warum macht die Menschheit nicht mehr für sich, um sich selber irgendwie positiv in dieser Scheißzeit zu finden? Warum ist nicht irgendwie, wieso spielt Grönemeyer nicht einfach mal vorm Brandenburger Tor und alle können auf Twitch reinschalten oder irgendwas, dass Merkel sagt, doch, der Grönemeyer, der muss heute Abend mal spielen. Egal, ob er will oder nicht. Also dass wir so Sachen, dass man wieder ein bisschen. Und auch ich werde von der Kanzlerin gezwungen dazu, abends eine Show zu machen, damit wir die Leute mehr, also da auch ein bisschen mehr Druck aufbauen, Unterhaltungsdruck. Aber das sind so Gedankengänge, die mich morgens verfolgen, auch nicht lange. Aber
was ich gedacht habe, ne, nach dieser ganzen, wenn die Pandemie vorbei ist, weißt du, was garantiert zumindest mal für ein halbes Jahr vorbei ist, diese Burka-Diskussion. Dass wir uns ernsthaft jahrelang diese ganzen Nazi-Spacken, dass sie wirklich jahrelang da irgendwie auf den Barrikaden gestanden haben, wegen irgendwie fünf Leuten, die aus irgendwie fundamentalistisch-religiösen Gründen sich so einen Scheiß anziehen wollen, sind die irgendwie auf die Häuser gestiegen und haben gesagt, das darf ja wohl nicht sein. Ich glaube, das dauert ein bisschen, bis das wiederkommt, weil jetzt alle mit so einem Lappen durch die Gegend laufen. Ich frage mich auch, wie das in Österreich ist mit diesem peinlichen Vermummungsverbotsgesetz, was da irgendwie gibt. Das ist doch alles komplett hinfällig, alles komplett kaputt gegangen, weil jetzt alle Masken tragen. Ja. Ich würde mir auf jeden Fall einheitliche Regeln wünschen in ganz Deutschland. Ich würde mir wünschen, dass man wenigstens, wenn man schon nicht ins Ausland fahren darf, dass man in Deutschland verreisen darf und dass wir uns dann so intern das Risiko so ein bisschen aufteilen. Und wenn Mecklenburg-Vorpommern irgendwie eine Inzidenzzahl von 5 hat, ist ja schön für Mecklenburg-Vorpommern, ist aber auch irgendwie scheiße, wenn das dann auf Kosten der ganzen Berliner geht, die dann irgendwie nicht mal mit den Kindern am Wochenende mal rausfahren können oder mal irgendwie an die Müritz fahren, um mal irgendwie einmal durchzuatmen oder eine Nacht mal in der Pension übernachten. Ist irgendwie auch ein kleines bisschen asozial, muss ich ehrlich sagen. Das kann man sich dann zumindest im Land aufteilen. Müssen wir unsere Nachbarn in Europa jetzt nicht mit belämmern oder so. Die haben ja genug eigene Krankheitszahlen. Aber dass man das so ein bisschen verteilt, ist irgendwie, wäre ein geiler Move, ehrlich. Ist ja schön, dass ihr alle Strände habt und die Weite in Mecklenburg-Vorpommern und sowas. Aber lasst mal andere Leute teilhaben, die mal raus müssen aus der Stadt. Ja. Ist halt auch nicht immer geil. Also finde ich fair irgendwie.
Bin ich ganz bei dir. Sehe ich auch so. Ja.
Muss man auch nicht gleich bei Telegram eine Gruppe aufmachen, kann man trotzdem mal mit Augenmaß rangehen. Und ich frage mich, ob jetzt irgendwie durchgegriffen wird, ob wir jetzt alle Maske tragen müssen außerhalb. In Köln laufen sie jetzt in der Fußgängerzone alle mit Maske rum, auch draußen, weil Köln ist Risikogebiet. Habe ich immer schon gewusst, dass Köln Risikogebiet ist?
Köln ist aber immer Risikogebiet, egal ob Pandemie ist oder nicht. Köln ist Risiko. Also da ist immer die Möglichkeit, dass du eine Geschlechtskrankheit dir einfängst. Und nicht nur im Puff, das ist ja das Schöne in Köln. Das Ganze kann dir auch passieren, ganz normal da irgendwie in der letzten Instanz oder wie diese Läden da heißen, dass du dir da was einfangen kannst. Ja, ganz meine Gedanken gehen jetzt Richtung Köln, also in deine Richtung. Auch ein Hotspot, und zwar dein ganzes Leben über schon.
Ja, meine Gedanken gehen nach Berlin, ist auch ein Hotspot. Ja. Und ich finde es schön, dass wir jeweils immer tauschen, dass wir so ein bisschen Airbnb machen, dass du mal nach Köln kommst, dass du immer, wenn du eine Produktion hast, mal hier im Savoy abhängst, mal in so einem Whirlpool da irgendwie.
Wie wir das mit unseren Toyboys machen, so machen wir das auch mit unseren Wohnungen.
Genau. Location Swinger. Das war Fest und Flauschig auf die Hand diese Woche am Mittwoch.
War eine gute halbe Stunde.
War eine richtig gute halbe Stunde. Saftige halbe Stunde. Das war hier Ollis und Jans schnelle Nummer. Ja, einfach mal so zack, zack, zack. Und so viele Podcasts denken, das geht so einfach. Das machen wir jetzt einfach mal nach. Und dann denkt man, das ist wie mit so einem pochierten Ei. Muss man halt irgendwie auch eine Art so professionell gelernt haben, damit das gelingt.
Ja, die meisten für die Butter in der Pfanne. Also, habt eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören.
Macht das gut. Ciao.
Diese Episode von Fest und Flauschig wurde präsentiert von BookBeat, deiner Hörbuch-Flatrate. BookBeat gibt dir unbegrenzten Zugang zu 75.000 Hörbüchern aus allen Genres, on oder offline, direkt auf deinem Smartphone. Hol dir jetzt mit dem Code bookbeat.de/flauschig einen Gratismonat BookBeat Premium.